RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Gabriela Kühne. Bei einem Feuer in einem Hamburger Krankenhaus sind 3 Patienten ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Wie viele, ist noch unklar. Aus der Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
Es war ein Großeinsatz in der Nacht am Marienkrankenhaus im Stadtteil Hohenfelde. Ausgebrochen war das Feuer den Angaben zufolge in einem Zimmer in der Geriatrie im Erdgeschoss, wo vor allem alte Menschen versorgt werden. Als die Feuerwehr kam, standen die Flammen schon im ersten Stock. Feuerwehrleute berichten von dichtem Rauch und Hilferufen. Mehrere ältere Patienten konnten durch Fenster gerettet werden. Einige wurden später von Suchtrupps mit Atemschutzmasken nach draußen gebracht. Die Polizei versucht jetzt, die Brandursache zu ermitteln. Das Marienkrankenhaus ist mit rund 600 Betten und über 90.000 Behandlungen im Jahr eine der größten kirchlich geführten Kliniken in Norddeutschland.
Bundeskanzler Merz reist nächste Woche zu seinem Antrittsbesuch nach Washington. Am Donnerstag will ihn US-Präsident Trump im Weißen Haus empfangen. Ein Thema sollen die neuen Zolldrohungen gegen europäische Firmen sein. Aus der Nachrichtenredaktion Daniela Stahl.
Telefoniert haben Kanzler Merz und US-Präsident Trump schon mehrere Male miteinander. Da ging es vor allem um den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Dass es zu einem Eklat kommt im Weißen Haus, wie etwa beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, wird nicht erwartet. Aber die jüngste Ankündigung von Trump, ab Mittwoch die Zölle auf Einfuhren von Stahl und Aluminium auf 50% zu verdoppeln, belastet Merz' Besuch. Deutschland würde davon besonders hart getroffen. Die USA sind für die hiesigen Stahlhersteller einer der wichtigsten Absatzmärkte.
In Berlin findet heute eine riesige Fahrraddemo statt. Zehntausende Menschen wollen auf 20 Routen aus dem Umland in die Innenstadt fahren. Viele Straßen und auch einige Autobahnabschnitte sind deswegen gesperrt. Organisiert wird die Sternfahrt vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Für den ADFC hat die Aktion auch eine politische Dimension. Der Club fordert unter anderem mehr sichere Radwege. Paris Saint-Germain hat zum ersten Mal die Champions League gewonnen. Im Finale schlug der französische Meister Inter Mailand klar mit 5:0. Es war das höchste Endspielergebnis in dem Wettbewerb. In Frankreich kam es nach den Spielen zu Zwischenfällen. In Grenoble sind 4 Menschen verletzt worden, als ein Auto in eine Gruppe von Fans raste. In Paris gab es Ausschreitungen und mehrere Festnahmen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Am Tage wechselhaft, zeitweise etwas Regen und Gewitter, später zwischen Nordfriesland und dem Saarland Aufheiterungen, Höchstwerte 18 bis 29 Grad. Am Montag Schauer und Gewitter, über der Mitte oft trocken, 16 bis 24 Grad. Am Dienstag freundlich im Süden Schauer und Gewitter, an der Nordsee Regen. Es ist 5:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund ist zwischen Duisburg-Bahl und Duisburg-Beek in beiden Richtungen bis morgen früh gesperrt. Und die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Das war's vom Verkehr. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg im Studio. Willkommen zu unseren Informationen hier noch bis 6 Uhr. Er hat es wieder getan, diesmal aber nicht, wie sonst schon fast üblich, im Flugzeug auf dem Weg ins Golfwochenende, sondern publikumswirksam vor Stahlarbeitern. In der Nacht von Freitag auf Samstag verkündete Donald Trump, die Zölle auf Stahlimporte in die USA auf 50% zu erhöhen. Das trifft etliche Exporteure, allen voran Kanada, Mexiko und Brasilien, aber auch die EU, mit der derzeit über alle Zölle verhandelt wird. Trump bleibt also seiner Linie treu und macht Druck. Das hat auch einen Grund. Ein Viertel des Stahls muss Amerika importieren. Gleichzeitig will Trump diese Industrie schützen und neue Investitionen im Land anziehen. Das ist übrigens bereits gelungen. Der größte japanische Hersteller Nippon Steel kündigte gleich nach Trumps Statement an, in den USA neu zu investieren. Aus Washington, Sebastian Hesse.
And today I have a major announcement. And are you ready to hear this?
Die handverlesenen Stahlarbeiter in West Mifflin, Pennsylvania, brachen in Jubel aus, als Trump seine bedeutende Ankündigung machte, wie er es nannte. Ab kommenden Mittwoch, dem 4. Juni, erheben die USA Schutzzölle in Höhe von 50% auf Stahlimporte. Das ist eine Verdoppelung der bisherigen 25%.
We are going to be imposing a 25% increase. We're going to bring it from 25% to 50% the tariffs on steel into the United States of America.
Später erweiterte Trump die Zollerhöhung in einem Social Media Post auf Aluminium einfuhren. Auch dafür gelten ab kommende Woche die 50%. Die Zusatzgebühren würden die amerikanische Stahlindustrie stärken, so Trump bei seinem Auftritt in einem Stahlwerk in Pennsylvania. Der Betrieb würde längst nicht mehr existieren, hätte er nicht bereits während seiner ersten Amtszeit die Zölle auf Stahlimporte erhöht. Er hätte zunächst 40% im Sinn gehabt. Mit der Verdoppelung sei er einer Forderung der Stahlindustrie nachgekommen.
That means that nobody's going to be able to steal your industry. It's at 25% they can sort of get over that fence. At 50% they can no longer get over the fence.
Anlass für die Trump-Rede vor der Stahlarbeiterkulisse war die künftige Kooperation von US Steel mit dem japanischen Stahlkonzern Nippon Steel. Allerdings blieb unklar, wie genau die aussehen wird. Bislang hatten die Japaner darauf bestanden, nur dann in das US-Unternehmen zu investieren, wenn sie es auch übernehmen können. Trump versprach in Pennsylvania, US Steel bleibe unter amerikanischer Kontrolle. Es werde keine Entlassungen geben. Die Zollerhöhung wird vor allem Europa hart treffen. Für die europäische Stahlindustrie sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Alleine 2023 exportierte die EU rund 4 Millionen Tonnen Stahl in die USA. Im Aluminiumhandel trifft es vor allem Kanada, China, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Soweit Sebastian Hesse. Darf der US-Präsident die Zollregeln vorschreiben oder ist das nicht vornehmlich Sache des Parlaments, wo man sich Mehrheiten sucht? Darüber gibt es ja auch einen Rechtsstreit in den USA. Der Ausgang ist offen. Klar ist aber, dass die derzeitige US-Regierung versucht, mehr Macht im Weißen Haus zu konzentrieren. Gerade in deutschen und europäischen Medien ist seit Amtsantritt von Donald Trump oft von einem Angriff auf die Demokratie die Rede. Aber stimmt das so? Immerhin funktioniert das Regierungssystem in den USA seit 1776 natürlich mit gewissen Entwicklungsschritten. Wie schaut es also aus mit der Gewaltenteilung in den USA? Darüber hat mein Kollege Uwe Schulz vom Westdeutschen Rundfunk mit Donald O'Sullivan gesprochen. Er lehrt und forscht an der California State University über Geschichte und kennt sich gut aus in der Verfassung der Vereinigten Staaten. Was bezweckt Trump also?
Es geht eigentlich darum, die Macht des Präsidenten grundsätzlich zu erweitern und ihn so ein bisschen mehr mit königlichen Privilegien auszustatten. Also im Verfassungssystem der USA ist das ja historisch angelegt, dass es etwas ganz Ungewöhnliches war zu der Zeit, dass ein König gewählt werden konnte. Und man hat damals eben auch versucht, ihn einzuhegen, also seine Macht so zu beschränken, dass also eigentlich der Kongress das legislative Organ ist und er nur den Willen des Kongresses ausführt. Und dazu gab es eben noch die Judikative, die darüber wachen sollte, dass alles im Einklang mit der Verfassung stehen sollte. Und natürlich gab es immer wieder Präsidenten, die versucht haben, ihre Macht auszubauen und eben entweder durch diese Erlasse oder eben durch andere Maßnahmen versuchen, ihre Macht auszubauen. Und das gab es eben. Oft ist das dann nicht gelungen und oft hat es dann dazu geführt, dass das ganze System paralysiert war. Weil eben, wenn Sie zum Beispiel unter Präsident Obama sehen, die Republikaner haben sich ganz verweigert. Und er konnte sich anstrengen, wie er wollte. Wenn der Kongress sein Veto eingelegt hat, dann war einfach nichts mehr zu tun.
Da wäre der erste Unterschied zu dieser Amtszeit von Donald Trump. Im Moment hat er auch eine Mehrheit in den Kammern. Das heißt, da könnte er wahrscheinlich durchregieren. Jetzt hängt also alles an den Entscheidungen der Gerichte, von denen ich aber nicht weiß, wer sollte die denn durchsetzen am Ende, wenn doch Donald Trump sagt, nein, ich will das jetzt durchbringen, was ich meinen Wählern versprochen habe.
Also historisch gesehen ist das richtig ein Echtzeitexperiment, was die amerikanische Verfassung aushält und wie man sie verbiegen könnte. Das heißt also, natürlich gibt es bei Menschen in der Trump-Administration den Plan, im Grunde genommen die Macht des Präsidenten so extrem zu stärken, dass kein Kongress mehr richtig Schranken setzen kann. Jetzt im Moment ist es so, dass der Kongress von den Republikanern beherrscht wird und die Republikaner sind eben sehr, sehr starke Anhänger von Trump. Normalerweise gibt es innerhalb beider Parteien immer Abweichler und sogar ganze Gruppen. Das sind ja im Grunde genommen so Regenschirmparteien, die alle möglichen Facetten umfassen. Das sind ja keine Programmparteien, wie wir das in Deutschland kennen. Das heißt, normalerweise gibt es immer verschiedene Fraktionen und Flügel, aber die MAGA-Bewegung von Trump hat es geschafft, die Republikaner zusammenzuschweißen und im Grunde genommen zu unterwerfen. Und das ist natürlich eine Konstellation, wie es sie selten in der amerikanischen Geschichte gegeben hat. Und da sind eben große Veränderungen zu erwarten, sodass im Moment die Gerichte die einzige Instanz der Verfassung sind, die dem Einhalt gebieten könnten, wenn sie es denn wollten.
Das ist schwer vorherzusagen, oder? Ob sie es wollten.
Das ist richtig. Also Trump hat oft gegen Richter gewettert und sie beleidigt und bedroht. Wobei das eben auch ganz kurios ist, dass viele Richter eben Konservative sind. Eben von Reagan, Bush, Obama oder sogar Trump eingesetzt wurden. Aber dann doch mit Blick auf die juristischen Grundlagen sagen, hier sind Grenzen gesetzt. Und das wird sicherlich noch weitergehen. Es gibt eigentlich sonst keine Institution in Amerika, die sich Trump widersetzt, außer der Judikative. Und da wird man eben sehen, wie das weitergeht, ob das System das aushält oder ob sich auch die Judikative diesem starken Präsidenten beugen wird.
Trotzdem nochmal die Frage, selbst wenn die Judikative, die Gerichte, auch das höchste, das letztinstanzliche Gericht sagen würde, so wie du es gerade als Regierungshandeln umsetzt, geht es nicht. Wir verbieten es dir, Mr. President. Wer sollte das denn durchsetzen, wenn er trotzdem dabei bleibt? Zum Beispiel Menschen, die nur einen befristeten Aufenthaltsstatus hatten oder sogar sowas wie ein Gnadenaufenthaltsrecht, einfach abzuschieben. Das Gericht kann immer noch hinterherrufen, ja, das war nicht rechtens, aber die Menschen sind außer Landes.
Das ist richtig. Es gab natürlich auch Präzedenzen dafür. Präsident Andrew Jackson hat genau das gemacht, also Gerichtsurteile ignoriert. Und es ist kein Zufall, dass Donald Trump Andrew Jackson zu seinen großen Vorbildern zählt. Das ist in der Tat so, das kann niemand richtig durchsetzen. Die US Marshals, die normalerweise diese Gerichte dann durchsetzen, sind auch dem Präsidenten unterstellt. Und ob die dann unabhängig handeln würden, ist noch die Frage. Im Endeffekt kommt es auf die Midterms an in 2 Jahren. Da wird der Wähler noch mal eine Stimme haben. Bis dahin wird es ein Gerangel geben um die Macht.
Soweit diese Einschätzung von Donald O'Sullivan. Er ist Historiker an der California State University zum derzeitigen Stand des politischen Systems in den Vereinigten Staaten. Und wir kommen damit zur Wettervorhersage für heute Sonntag, den 1. Juni. In der Früh einzelne Schauer und Gewitter möglich bei 18 bis 11 Grad. Am Tage dann wechselnd bewölkt, von der Nordsee bis zum Saarland im Tagesverlauf meist trocken. Sonst Schauer oder Gewitter mit lokaler Unwettergefahr, vor allem durch Hagel oder Starkregen. Die Temperaturen in der Nordwesthälfte 19 bis 25 Grad, in der Südosthälfte 25 bis 29 Grad. Abseits von Gewittern schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Und hier die Temperaturen deutscher Städte zur Stunde. Kiel 14 Grad, Hamburg 16 Grad, Rostock 14 Grad, Hannover 19 Grad, Berlin 16 Grad, Kassel 15 Grad, in Essen 17 Grad, auch in Köln 17 Grad. Frankfurt am Main meldet ebenfalls 17 Grad und in Erfurt sind es 14 Grad. Saarbrücken 17 Grad, Nürnberg 14 Grad, Dresden 18 Grad, Stuttgart 16 Grad, Freiburg 20 Grad und München 17 Grad. Und die Zeit, es ist 5.14 Uhr.
Die ARD Infonacht.
Dänemark wird in Deutschland gerne als ein Beispiel angeführt, etwa wenn es um Windkraft geht oder um das fahrradfreundliche Kopenhagen. Vorbildlich ist Dänemark auch bei den Bauarbeiten der neuen Fehmarnbelt-Querung, schneller und ohne dauernden Rechtsstreit wie auf der deutschen Seite. Und Dänemark handhabt seit 2019 auch die Flüchtlingspolitik ganz anders. Darüber wird eher am Rande berichtet. Härte, das ist der Kurs der wohlgemerkt sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Viele Maßnahmen mit einem Signal, kommt nicht nach Dänemark. Damit hat sie Erfolg und Rückhalt in der Bevölkerung. Nun befasst sich eine Dokumentation des ARD-Weltspiegels mit Dänemarks Zuwanderungspolitik. Härte statt Hygge ist ihr Titel und sie ist ab heute bereits vorab in der ARD-Mediathek zu finden. Mehr dazu von Julia Weschenbach.
Ein eingezäuntes Gelände mitten im dänischen Niemandsland. Drumherum Wälder und Feld, darauf mehrere Häuser und Baracken. Früher war Kærshovedgård ein Gefängnis. Heute ist es ein sogenanntes Ausreisezentrum. Hier landen abgewiesene Asylsuchende und Geduldete. Fahad Rostami aus dem Iran wohnt seit 8 Jahren in dem Abschiebelager. Sein Zimmer ist klein, eine Matratze auf dem Boden, das war's.
Du erhielst ihn.
Wir sind hier eingeschlossen, ohne Möglichkeiten. Du darfst nicht arbeiten, du bist kein freier Mensch. Wir sind gezwungen, hier zu bleiben, ohne Zukunft. Ich bin denen völlig egal, ich bin nur ein Stück Fleisch, das hier rumläuft.
Dänemark will, dass Rostami ausreist. Im Iran aber fürchtet er, würde er sofort festgenommen. Und Dänemark arbeitet mit dem Iran in der Frage nicht zusammen. Deshalb sitzt der 27-Jährige hier, wie mehr als 200 andere, die das Land verlassen sollen. Tagsüber dürfen sie sich frei bewegen. Übernachten müssen sie aber im Lager. Seine Freundin und seine kleine Tochter kann Rostami nur am Wochenende sehen.
Keiner kann verstehen, wie hart das für mich ist, wenn meine Tochter weint, jedes Mal, wenn ich sie besucht habe und wieder gehen muss, jedes Mal. Und danach kriege ich ihr Weinen nicht mehr aus dem Kopf.
Menschen wie Fahad Rostami zeigt die dänische Regierung Härte statt Hüge. Das Signal an Geflüchtete, kehrt zurück, ihr habt hier keine Zukunft. Oft hat Dänemark mit dieser Strategie Erfolg, sagt Kåre Dybvad Bek, Minister für Ausländer und Integration. Er sieht den dänischen Weg als beispielhaft.
Wenn man eine Möglichkeit für Arbeit und ins Familie hat, Möglichkeit zur Ausbildung.
Wenn diese Menschen die Möglichkeit hätten zu arbeiten, sich ausbilden zu lassen, in einer Wohnung zu wohnen, wieso sollten sie jemals ausreisen? Hier haben Erwachsene ohne Asylanspruch diese Möglichkeiten nicht. Wenn andere europäische Länder das genauso machen würden, würden auch dort viele Menschen zurückreisen.
Seit mehr als 2 Jahrzehnten hat Dänemark seine Asylpolitik immer weiter verschärft. Nach der Flüchtlingskrise 2015 haben wechselnde Regierungen die Schrauben besonders angezogen. Erst die Rechtsliberalen, dann ab 2019 die Sozialdemokraten. Wer kommt, soll nicht dauerhaft bleiben. Aufenthaltserlaubnisse werden in der Regel nur noch für 1 bis 2 Jahre am Stück ausgestellt. Für Familien wie die von Ala Duba bedeutet das Unsicherheit. Die 40-jährige Syrerin lebt mit Mann und 3 Kindern auf der dänischen Insel Ärø, einem idyllischen Urlaubsort. Ihr Zuhause in Syrien haben sie verloren.
Meinem Mann wurde diese Insel zugeteilt, deswegen mussten wir hierher kommen. Er kam 2015 mit einem Boot über das Mittelmeer als Flüchtling.
Alaa studiert, ihr Mann hat sich selbstständig gemacht. Die beiden Söhne gehen hier zur Schule. Trotzdem will Dänemark sie loswerden. Dem 17-jährigen Abdul macht das Angst.
Wir haben jetzt die Hälfte unseres Lebens in Dänemark verbracht, die Sprache gelernt, Freunde gefunden. Ich glaube, das wäre sehr schwer zurückzugehen.
Gerade konservative deutsche Politiker sehen den dänischen Weg als Vorbild. Dabei ist das Modell Dänemark gar nicht so einfach auf Deutschland übertragbar. Auf EU-Ebene hat sich Dänemark nämlich Sonderregeln rausgehandelt, unter anderem bei der gemeinsamen Asylpolitik. Schärfere Maßnahmen kann das Land deshalb leichter umsetzen. Auch weil es im Land für diese Politik schon lange parteiübergreifend und in der Gesellschaft eine deutliche Mehrheit gibt.
Dänemarks Weg in der Zuwanderungspolitik, das war Julia Weschenbach. Und wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Saturday Night Live, diese Show, gehört für viele Amerikaner seit Jahrzehnten zum Samstagabend. Der Showklassiker ist zu einem Stück TV-Geschichte geworden. Mit den immer gleichen bewährten Zutaten, Sketche, Live-Musik und prominente Stargäste. Auch als Talentschmiede ist die Sendung mittlerweile legendär. Über Momente von Saturday Night Live nun mehr von Giselle Uccar.
Live from New York, it's Saturday Night!
Wenn dieser Satz gesprochen wird, weiß jeder in den USA, was kommt. Comedy, Live-Musik und prominente Stargäste bei Saturday Night Live. Für Millionen Amerikaner gehört die Sendung schon seit Jahrzehnten zur gewohnten Samstagabend-TV-Routine. Dabei beginnt jede Episode immer mit einem Sketch über das aktuelle Geschehen. Zuletzt natürlich auch immer wieder mit einer Parodie über den amtierenden Präsidenten Donald Trump.
We like Pope Leo. We hope he does what we want.
Wir lieben Papst Leo. Wir hoffen, dass er tut, was wir wollen. Ansonsten muss ich JD in den Vatikan zurückschicken. Spaß beiseite. Wir lieben die katholische Kirche und die Messe einfach. Das Einzige, was ich nicht mag, ist dieses Weihwasser. Warum brennt das eigentlich so, wenn es die Haut trifft? Was ist da drin? Das müssen wir rausfinden.
Why does that stuff burn so bad when it hits your skin, huh? What's in that stuff? We gotta figure that out. We'll be looking into that.
Aber nicht nur bekannte Persönlichkeiten bekommen bei Saturday Night Live ihr Fett weg. Auch vermeintlich normale Alltagssituationen werden herrlich schräg inszeniert. So wie schon im allerersten Sketch vor 50 Jahren, als der damalige Newcomer John Belushi einen Einwanderer im Englischunterricht spielte.
Good evening. Good evening.
Nach der Begrüßung gibt der Englischlehrer dem Einwanderer weitere Sätze vor, die er stumpf nachsprechen soll.
Repeat after me. I would like to feed your fingertips.
To feed your fingertips.
To the Wolverines.
To the Wolverines.
Doch die Beispielsätze des Englischlehrers ergeben inhaltlich gar keinen Sinn. Der Einwanderer bemerkt das aber nicht, weil er kein Wort versteht.
Next.
Plötzlich bekommt der Lehrer einen Herzinfarkt. Er fasst sich an die Brust und fällt vom Sessel auf den Boden. Der Einwanderer ist davon zwar leicht irritiert, doch nach kurzem Zögern erinnert er sich, dass er dem Lehrer alles nachmachen soll. Er fasst sich ebenfalls an die Brust und wirft sich zu Boden. Neben John Belushi gehörte auch Dan Aykroyd zu den ersten festen Ensemblemitgliedern der Sendung. Nach einem gemeinsamen musikalischen Sketch gründeten die beiden die Blues Brothers und traten als solche mehrmals bei Saturday Night Live auf. Ihre Performance von 1978 gilt als legendär. Die Blues Brothers wurden zu einem weltweiten Popkulturphänomen mit riesigem Erfolg. Und Saturday Night Live wurde zum Sprungbrett für Comedians und Schauspieler. Showgrößen wie Eddie Murphy, Bill Murray, Adam Sandler oder Tina Fey, sie alle haben ihre Karrieren dieser einen Sendung zu verdanken. Selbst Bands und Solomusiker schafften ihren großen Durchbruch in den USA häufig erst nach einem Live-Auftritt bei Saturday Night. Auch sie.
Ladies and Gentlemen, Adele.
Oh, 2008 wurde Adele nach ihrem Auftritt in der amerikanischen Kultshow über Nacht zum Star in den Vereinigten Staaten. So wie ihr erging es unzähligen anderen. Zusätzlich zur perfekt ausbalancierten Mischung aus Comedy und Musik hat SNL noch einen weiteren Publikumsmagneten zu bieten, berühmte Persönlichkeiten. Jede Woche übernimmt ein anderer Gaststar die Rolle des Moderators oder der Moderatorin. Von Tom Hanks bis Lady Gaga waren schon viele große Namen dabei. Und auch in den Sketchen selbst treten immer wieder Prominente auf, die sich selbst spielen und dabei auf die Schippe nehmen. Für das Publikum jedes Mal ein besonderer Überraschungsmoment. Wer wird wohl diesmal dabei sein?
Who is that under there?
Es ist der echte Barack Obama, der sich in einem Sketch im Jahr 2007 selbst spielt und auf der inszenierten Halloween-Party von Hillary und Bill Clinton ohne Kostüm auftaucht. Als die von Amy Poehler gespielte Hillary nachfragt, warum Obama nicht verkleidet sei, antwortet der, er habe nichts zu verbergen, er genieße es, er selbst zu sein, er wolle nichts daran ändern, nur weil Halloween ist. Ein Seitenhieb gegen die damals als weniger authentisch geltende Frau Clinton, die genau wie Obama Präsidentschaftskandidatin der Demokraten werden wollte.
It's nice to see you, Barack. So you dressed as yourself?
Well, you know, Hillary, I have nothing to hide. I enjoy being myself. I'm not going to change who I am just because it's Halloween.
Well, that's great.
Saturday Night Live ist bis heute eine relevante TV-Institution und hat sich immer wieder neu erfunden. Über besondere Auftritte und Sketche der Sendung reden US-Amerikaner noch am nächsten Tag mit Kollegen auf der Arbeit. Und auch den Weg ins Digitale hat die Sendung gefunden. Clips aus der Show gehen regelmäßig bei Instagram oder TikTok viral, vor allem auf den Kanälen von SNL selbst. So erreicht eine bereits 50 Jahre alte Sendung weiterhin auch junges Publikum.
Saturday Night Live, eine Reportage war das von Giselle Uecker.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Lars Pegelow. Paris Saint-Germain hat es geschafft. Und wie? Die Franzosen haben zum ersten Mal die Champions League gewonnen. Im Finale in München besiegte PSG Inter Mailand mit 5:0. Alles weitere von Edgar Endres.
Für diese Finalleistung gibt es nur ein Wort aus Pariser Sicht. Superb. Es war eine großartige Leistung von der ersten Minute an. Inter nie mit einer Chance vor den 65.000 Zuschauern und schon nach 20 Minuten mit 0:2 zurück. Bereits in der 12. Minute trifft Hakimi zur 1:0-Führung. 8 Minuten später Doué mit seinem ersten Treffer zum 2:0. Nach der Pause der erste bittere Moment für Jan Bissek, den deutschen Nationalspieler. Kaum eingewechselt, war er schon wieder verletzungsbedingt draußen. Kurz darauf das entscheidende 3:0 für Paris. Erneut war es Doué. In der Schlussphase bricht Inter komplett auseinander. Paris Wirbel trifft weiter durch Kvaratskhelia und kurz vor dem Ende durch den erst 19-jährigen Mayulu. Damit holt Paris erstmals den Champions-League-Titel mit einer super eingespielten Mannschaft und dem Mann an der Seitenlinie Luis Enrique.
Paris feiert also seine Fußballhelden und in Paris möchte sich auch Alexander Zverev in diesem Jahr zum Tenniskönig krönen. Bei den French Open hat er durch einen klaren Dreisatzerfolg gegen Flavio Cobolli aus Italien zumindest schon mal das Achtelfinale erreicht. Guido Ringel im Start Roland Garros mit seiner Einschätzung, ob Zverev schon das Niveau hat, der Topfavoriten Carlos Alcaraz und Yannick Sinner.
Ja, vielleicht noch nicht ganz, aber das kann ja auch noch kommen, denn Zverev steigert sich und sein Tennis hier von Runde zu Runde, während die beiden großen Namen, Sinner und Alcaraz, hier auch schon früh leichte Wackler gezeigt haben. Der Trend also spricht für den Hamburger. Und klar ist, wenn Zverev das immer wieder auf den Platz bringt, was er am Samstag gegen Cobolli gezeigt hat, dann muss ihm wirklich vor keinem Gegner bange sein. Dann ist mehr drin, als mancher vor dem Turnier vielleicht gedacht haben mag, denn bislang lief die Saison ja nicht so gewohnt rund. Aber jetzt hier in Paris zeigt Zverev ein anderes Gesicht. Er betont ja immer wieder, wie sehr er Paris und das Turnier, die French Open, hier liebt. Und das spürt man jetzt. Er ist hier. Er ist angekommen sozusagen. Schulterschluss mit Roland Garros. Und deswegen müssen sich auch die Herren Alcaraz und Sinner auf gegebenenfalls den Spielverderber Zverev vorbereiten.
Nächster Zverev-Gegner am Montag ist aber zunächst Talon Griekspoor aus den Niederlanden. Noch einmal Silber am Reck zum Abschluss seiner Karriere. Das gab es für Turner Andreas Toba bei den Heim-Europameisterschaften in Leipzig. Darüber und über andere Erfolge berichtet Florian Winkler.
Ein EM-Abschluss in Leipzig wie gemalt für Deutschlands Turner. Den Anfang machte Nils Dunkel. Der 28-jährige Turner aus Halle holte überraschend die Goldmedaille am Barren mit einer blitzsauberen Übung. Gefolgt von Teamkollege Timo Eder. Der 19-jährige aus Ludwigsburg gewann zwischen den Holmen Bronze. Den emotionalen Höhepunkt setzte aber Andreas Toba. Der 34-Jährige, der nach dieser EM seine Karriere beendete, holte überraschend und sensationell die Silbermedaille am Reck mit einer blitzsauberen Übung dazu. Am Königsgerät überzeugte er noch einmal und wurde von den gut 6.000 in der Leipziger Messehalle dementsprechend gebührend gefeiert. Carina Schönmeier war noch im Finale am Boden. Dort wurde die Bremerin gute Sechste. Der DTB freut sich über eine hervorragende Bilanz von 6 Medaillen und 3 Europameisterschaftstiteln.
Turnen ist natürlich eine Kernsportart bei Olympischen Spielen. Und Hamburg hat nun als letzter der vier Bewerber um Olympische Spiele in Deutschland ab 2036 sein Konzept vorgestellt. Kernstück ist ein neues Leichtathletik- und Fußballstadion neben dem HSV-Stadion am Volkspark. Außer Hamburg werfen Berlin, München und Rhein-Ruhr ihren Hut in den Ring. Und Volker Bouffier, Vorstand des Deutschen Olympischen Sportbundes, ist zuversichtlich.
Ich habe in unserer internen Besprechung sehr klar gemerkt, es geht um die beste Bewerbung und nicht um andere schlecht zu machen. Und dann sollen sich alle hinter die Stadt stellen, die es am Ende geworden ist. Denn das soll ja sozusagen ein Ruck durchs ganze Land sein.
Ein Sportruck, bei dem im Herbst 2026 die Entscheidung fallen soll, welche Stadt für Deutschland ins Olympiarennen geht.
Lars Pegelow war das.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Bei einem Brand in einem Hamburger Krankenhaus sind 3 Patienten ums Leben gekommen. Mehr als weitere 50 Menschen sind nach Angaben der Feuerwehr verletzt worden. Teile des Marienkrankenhauses im Stadtteil Hohenfelde mussten evakuiert werden. Das Feuer war aus noch ungeklärten Gründen im Erdgeschoss der Klinik in einem Zimmer auf der geriatrischen Station ausgebrochen, die auf die Versorgung älterer Patientinnen und Patienten spezialisiert ist. Danach schlugen die Flammen auf den ersten Stock über. Feuerwehrleute konnten zahlreiche Patienten durch die Fenster ins Freie retten. Mittlerweile ist der Einsatz beendet. In einer Stichwahl bestimmen die Polen heute ein neues Staatsoberhaupt. Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Warschauer Oberbürgermeister Trzaskowski und dem rechtskonservativen Nawrocki hin. Aus der Nachrichtenredaktion Thorsten Lange.
Erwartet wird ein Wahlkrimi um das Präsidentenamt. Bis zuletzt warben beide Kandidaten um Unterstützung in Polen, das tief gespalten ist. Liberale Kräfte stehen gegen konservative, proeuropäische gegen nationalistische. In der ersten Runde lag der liberale Rafał Trzaskowski nur knapp vor dem rechtskonservativen, parteilosen Kandidaten Karol Nawrocki, der von der nationalkonservativen PiS-Partei unterstützt wird. Die Wahllokale haben heute bis 21 Uhr geöffnet.
Bundeskanzler Merz reist nächste Woche zu seinem Antrittsbesuch nach Washington. Am Donnerstag will ihn US-Präsident Trump im Weißen Haus empfangen. Bis jetzt haben die beiden nur telefoniert. Das deutsch-amerikanische Verhältnis hat sich mit Trumps Machtübernahme deutlich verschlechtert. Zu den größten Streitthemen gehören die weitere Unterstützung der Ukraine und die neuen US-Zölle. Beide Themen will Merz in Washington zur Sprache bringen. Zuletzt hatte Trump gedroht, die Extrazölle auf Stahl und Aluminium auf 50% zu verdoppeln. Das trifft Deutschland besonders hart. Die USA sind für die hiesigen Stahlhersteller einer der wichtigsten Absatzmärkte. Im Südwesten hat es teilweise heftige Gewitter gegeben. In Rheinland-Pfalz gab es hunderte Feuerwehreinsätze wegen umgestürzter Bäume und überschwemmter Straßen. Im Süden von NRW kam es wegen lokaler Überschwemmungen vorübergehend zu Stromausfällen. Abends zogen dann Gewitter mit Sturm und Hagel über Baden-Württemberg. Laut Wetterdienst kann es im Laufe des Tages im Süden und Westen neue lokale Unwetter geben. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Am Tage wechselhaft, zeitweise etwas Regen und Gewitter, später zwischen Nordfriesland und dem Saarland Aufheiterungen, Höchstwerte 18 bis 29 Grad. Am Montag Schauer und Gewitter, über der Mitte oft trocken, 16 bis 24 Grad. Am Dienstag freundlich im Süden Schauer und Gewitter, an der Nordsee Regen bei 19 bis 26 Grad. Es ist 5.33 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und wir haben nur eine Meldung. Die A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund ist zwischen Duisburg-Bahl und Duisburg-Beek in beiden Richtungen bis morgen früh gesperrt. Ihnen eine gute Fahrt.
Wirtschaft.
Und da blicken wir jetzt auf die nationale Börsenwoche. Heute mit Claudia Wehrle.
Manch einer reibt sich verwundert die Augen. Der DAX hat in dieser Woche ein Rekordhoch nach dem anderen erreicht, ist bis über 24.325 Punkte gestiegen, so hoch wie noch nie. Und das in einer Zeit, in der der amerikanische Präsident mit seiner Zollpolitik für große Verunsicherung sorgt. In der Wirtschaft, in vielen Unternehmen diesseits und jenseits des Atlantiks und letztendlich auch an den Finanzmärkten, so der Ökonom Carsten Pschesky von der ING.
Die Aktienmärkte reagieren extrem hochnervös und hoffen jedes Mal, dass wenn es ein bisschen Entspannung gibt, dass wieder Normalität sich einstellen würde. Wenn es neue Eskalationen gibt, ist gleich wieder das Ende der Welt gekommen.
Schaut man sich einzelne Unternehmen, einzelne Branchen hierzulande ein bisschen genauer an, dann fällt auf, vieles ist im Umbruch. Vor allem in Industriezweigen. Unternehmen sind dabei, sich neu aufzustellen. Und da ist der Stahlkonzern ThyssenKrupp nur ein Beispiel von vielen.
Wenn man ein bisschen bohrt, wenn man ein bisschen schaut, dann sieht man natürlich, dass die Unternehmen, die stark in den USA unterwegs sind, die aber auch stark in China unterwegs sind, nicht so gute Zahlen haben, dass die bekannten Sektoren, die ja jetzt schon strukturell schwächeln, wie zum Beispiel der Automobilsektor, auch nicht so gut laufen. Die Sektoren, in denen sich unheimlich viel Zukunft widerspiegelt, nämlich die Rüstungsindustrie, die laufen weiter ziemlich gut und da sieht man dann doch große Unterschiede.
Große Unterschiede gibt es auch, was die Folgen der Trumpschen Zollpolitik betrifft. Viele deutsche Autobauer sind ziemlich nervös, denn die Vereinigten Staaten sind für sie ein wichtiger Absatzmarkt. Das Problem, Zölle machen Autos teurer und damit weniger attraktiv für viele Kunden. Im Hause VW setzt man deshalb auf eine Verhandlungslösung und bietet umfangreiche Investitionen in den USA an. Immerhin, für VW gibt es auch gute Nachrichten. Wenn es um den Absatz von Elektrofahrzeugen geht, da stehen die Wolfsburger gut da, findet Frank Schwope von der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover.
Volkswagen, der Konzern, war schon im letzten Jahr der viertgrößte batterieelektrische Autohersteller weltweit, hinter Tesla, BYD und Geely. Also es wird ja gern über VW geschimpft, dass VW der Elektromobilität hinterherhinkt, aber das Bild stimmt eigentlich nicht ganz.
Viele Unternehmer hoffen jetzt auf das Investitionspaket der neuen Bundesregierung. Und selbst wenn einzelne Branchen besonders gefördert werden sollen, das wird weite Kreise ziehen, glaubt Markus Reinwand von der Helaba, der Landesbank Hessen-Thüringen.
Da wird wieder investiert, da ist Aufbruch und sowas. Und das ist ja diese Verunsicherung, die man dagegen stehen hat, auch ausgelöst durch die ganzen Konflikte in der Welt, durch die Handelsstreitigkeiten, durch generell die Unordnung, die wir in der ganzen Welt haben. Da ist es so ein bisschen so ein Gegenpol. Also das wirkt auch so ein bisschen auf die, ich sag mal, auf die Seele.
Wenn so viel Geld in die Hand genommen wird, dann wird das das Wachstum stärken, glaubt auch Carsten Pschesky von der ING.
Ob es auch nachhaltig und langfristig zu mehr Wettbewerbsfähigkeit führt, das liegt daran, mit wie viel Strukturreform das gepaart wird.
Der DAX kann zu Wochenschluss sein Rekordhoch nicht halten. Er steht jetzt bei 23.997 Punkten.
Claudia Wehrle war das von der Frankfurter Börse mit dem Rückblick auf die vergangene Woche. Und Sie hören die ARD-Infonacht. Im Studio ist für Sie weiterhin bis 6 Uhr Detlef Karg.
Das Interview.
Grönland ist von Interesse für den US-Präsidenten. Das hat Gründe, über die in dem Kontext eher selten gesprochen wird, denn Russland und auch China entfalten erhebliche Aktivitäten in der Arktis, die die USA nicht unbeantwortet lassen können. Auch Europa übrigens nicht. Natürlich ist da der sogenannte Kauf von Grönland eher PR-Gerede, aber eben mit einem Hintergrund. Über die größte Insel der Welt geht es jetzt in der Reihe, denke ich, an Europa des Westdeutschen Rundfunks, die wir an dieser Stelle für Sie wiederholen. Meine Kollegin Judith Schulte-Loh hat mit dem Kulturwissenschaftler Ebbe Volkwarzen gesprochen, der an der Universität von Grönland Kulturgeschichte lehrt. Vor über 10 Jahren ist er von Schleswig-Holstein nach Grönland gezogen und die erste Frage an ihn war, warum er geblieben ist.
Ja, es ist immer noch ein unglaublich interessanter Arbeitsort. Hier geschehen viele wichtige Entwicklungen globaler Art direkt vor der Haustür. Man kann den Klimawandel hier beobachten auf eine geradezu bedrohliche Art. Aber auch die geopolitischen Konflikte zeigen sich hier. Das Bemühen einer indigenen Bevölkerung, sich allmählich von der Kolonialgeschichte zu distanzieren oder diese aufzuarbeiten, der Kampf um Rohstoffe, die für die Erneuerung der Energieversorgung so wichtig sind. Also hier geschieht ganz viel auf engstem Raum und das ist für einen Kultur- und Politikwissenschaftler natürlich ein sehr spannendes Betätigungsfeld.
Ich glaube, ich weiß, was für Sie besonders bedeutet. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Aber zuerst mal, welche Rolle spielt Europa denn für die Grönländer? Also wenn wir auf die letzten Jahrzehnte gucken, wo stehen wir jetzt?
Ja, Sie haben ja schon ganz richtig in Ihrem Vorspann gesagt, dass Grönland tatsächlich 1985 den Schritt gegangen ist, aus der Europäischen Union auszutreten. Die Mitgliedschaft da 1973 zusammen mit Dänemark, das war ja etwas, was man in Grönland nicht wollte, wo man eine Furcht hatte, dass die industrialisierte europäische Fischerei den Grönländern sozusagen ja die Fischbestände streitig macht, eine nicht unberechtigte Furcht. Und Grönland ist sehr abhängig immer noch vom Fischexport. Insofern ist man dann, als man die Selbstverwaltung 1979 erreichte, aus der Europäischen Union ausgetreten und ist seither das, was man in Europa ein überseeisches Land oder Territorium bezeichnet. Das sind also sozusagen ehemalige Kolonien, deren Territorium nicht Teil der EU ist, aber die durch die Zugehörigkeit zu europäischen Ländern schon noch mit der Europäischen Union assoziiert sind. Also man kann zum Beispiel an Erasmus-Programmen teilnehmen und gewisse Förderungen erhalten, aber man ist eben nicht Teil der europäischen Gesetzgebung und so weiter. Insofern war Europa in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten eigentlich gar kein besonders großes politisches Thema. Also die Frage eines etwaigen Wiedereintritts in die EU wurde gar nicht debattiert. Das hat sich etwas geändert seit Beginn des Jahres, seitdem Grönland eben dieser Bedrohung seitens der Amerikaner ausgesetzt ist und auf der Suche nach ja neuen starken Allianzen ist.
Ja, wie sehr haben diese, man kann ja durchaus sagen, aggressiven Ambitionen Donald Trumps in Bezug auf Grönland die Situation jetzt verändert?
Ja, dazu muss man wissen, also grundsätzlich war man in Grönland einer verstärkten Partnerschaft mit den USA, auch mit Kanada, sehr aufgeschlossen gegenüber, weil man seit langem ein Prozess ist, sich aus dieser sehr einseitigen Abhängigkeit von der ehemaligen Kolonialmacht Dänemarks zu befreien. Nicht indem man jetzt die Verbindung nach Dänemark kappt, sondern indem man seine Abhängigkeiten versucht zu diversifizieren im Bereich der Wirtschaft, aber auch der politischen und kulturellen Zusammenarbeit. Und da hat man natürlich, das macht Sinn, nach Westen geschaut. Die nächsten Nachbarn sind da die USA und Kanada. Das ist natürlich einer gewissen Ernüchterung.
Also geografisch, ne? Definitiv.
Ja, geografisch.
Das ist ja Nordamerika also eigentlich, ja.
Die Entfernung nach New York ist zum Beispiel viel kürzer als die nach Kopenhagen. Insofern würde es durchaus Sinn machen, so wie man heute seine Waren in den Supermärkten fast zu 100% aus Dänemark bezieht, einen Teil davon etwa auch aus den USA oder Kanada zu beziehen. Und eine Flugroute wurde jetzt eröffnet in die Vereinigten Staaten. Bis vor kurzem ging jeglicher Verkehr über Kopenhagen. Das heißt, selbst wenn man nach Amerika wollte, musste man zunächst einmal in Kopenhagen zwischenlanden. Also das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ja, schon ein bisschen absurd, aber typisch für solche postkolonialen Staaten. Da gibt es durchaus auch andere Beispiele in Afrika und anderswo. Jetzt ist so eine gewisse Ernüchterung eingekehrt, was die USA angeht. Man sieht eben diese aggressive Rhetorik und hat das ja auch sehr konkret erleben müssen hier in den vergangenen Monaten mit unangekündigten Besuchen seitens amerikanischer Regierungsvertreter und so weiter. Insofern scheint es eine gewisse Annäherung an die EU oder an EU-Staaten zu geben, insofern als dass man die Rückversicherung einholen möchte, dass die EU oder die EU-Staaten im Zweifelsfall Grönland unterstützen würden.
Und da müssen wir ganz kurz einmal rausgehen aus dem Interview. Wir haben einen Falschfahrer auf der A6 Mannheim Richtung Heilbronn. Zwischen Viernheimer Kreuz und Kreuz Waldorf kommt Ihnen der Falschfahrer entgegen. Fahren Sie da bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht. Ich wiederhole, auf der A6 Mannheim Richtung Heilbronn. Zwischen Viernheimer Kreuz und Kreuz Waldorf ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht dort in beiden Richtungen. Und nun weiter in unserem Interview über Grönland.
Weshalb man sich ja auch stärker nun zumindest auf Zusammenarbeit einzustellen scheint. Also die grönländische Außenministerin zum Beispiel, Motzfeldt, die war in Brüssel, hat sich dafür eine engere Zusammenarbeit mit Europa ausgesprochen. Dabei geht es natürlich auch um die wertvollen Mineralien, ne, die Grönland hat, gar keine Frage. Und erste Verträge im Werte von 94 Millionen Euro, habe ich gelesen, gibt es bereits. Jetzt war sie auch, Frau Motzfeldt, auch in Paris. Also diese Annäherung, welche Bedeutung hat die? Wie sehen Sie sie?
Ja, erstmal war das symbolisch ganz wichtig, weil Sie sprechen von der grönländischen Außenministerin. Die Außenpolitik wird eigentlich ja über Kopenhagen noch abgewickelt. Und das ist auch eine ganz interessante Entwicklung, weil Dänemark versucht ja den Grönländern sehr stark entgegenzukommen, was ihre Wünsche nach mehr Souveränität und auch eine Aufarbeitung historischen Unrechts angeht. Und da haben wir schon einen Punkt, dass man beginnt zu akzeptieren, dass Grönland in gewissen Fragen eben auch bilateral mit anderen Staaten verhandeln kann. Und da war meines Wissens die Reise nach Paris tatsächlich das erste Beispiel, wo die grönländische Regierung direkt mit der französischen verhandelt hat. Aber worum geht es? Ja klar, es geht einmal um diese Sicherheitsfrage, also die Rückversicherung, die Europäer stehen Grönland bei im Zweifelsfall, aber natürlich auch um die Rohstoffe, die seltenen Erden. Und da gibt es ja ein gegenseitiges Interesse. Grönland möchte seine Wirtschaft diversifizieren, weg von 98% Fischerei hin zu anderen Einnahmequellen. Und da spielen die Rohstoffe eine wichtige Rolle. Und man braucht internationale Investoren, internationales Kapital, um diese Bergbauprojekte in Gang zu bringen. Und da sind die Europäer, erscheinen da zurzeit zumindest als ein verlässlicherer Partner als etwa die USA. Und andererseits sind ja die Europäer auch stark daran interessiert, eben diese seltenen Erden und andere Rohstoffe, die etwa für die grüne Wende, die Energietransformation so wichtig sind, auch in Ländern abzubauen, die sich als verlässliche Partner zeigen. Und im Moment ist ja China das Land, das den größten Anteil an diesen Bergbauprojekten weltweit hat.
Ja. Was Sie jetzt beschrieben haben, Herr Volkwarzen, das ist, Sie sagen Absicherung, es ist geschäftliches Interesse, offensichtlich auch aus beiden Seiten. Das ist noch keine Partnerschaft, sondern das ist vielleicht eine Annäherung. Und Ihr Spezialthema, mit dem Sie sich auseinandersetzen, ist ja auch Kolonialismus. Und das ist für die Grönländer ein wichtiges Thema, habe ich gelernt. Welche Rolle spielt es auch in Bezug auf eine Annäherung an die Europäische Union?
Ja, eine ganz entscheidende meines Erachtens, wenn nicht gar die entscheidende. Also man muss lernen, wenn man, oder ich habe vor allem auch gelernt, während meiner Zeit hier in Grönland aus unterschiedlichen Perspektiven auf Geschichte und Gegenwart zu blicken. Das ist gar nicht so ganz einfach, aber wenn man einmal eine längere Zeit im Ausland lebt, dann lernt man das allmählich. Also während wir Europäer ja mit Europa in erster Linie Positives verbinden, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, historisch gesehen, ja, die Überwindung des Absolutismus, die Einführung der Demokratie, universelle Menschenrechte und so weiter, sehen, dass Menschen, die in einer ehemals kolonisierten Gesellschaft leben, natürlich anders. Da denkt man vielleicht auch an die Menschenrechte, aber vor allem daran, dass die damals und auch bis heute nicht für alle galten. Also wenn man da auf Europa blickt, dann nimmt man vielleicht eher die Perspektive ein oder man identifiziert sich eher mit jenen Ländern und Völkern, die von Europa eben kolonisiert worden sind. Und da steht dann Frankreich und England und Holland und andere europäischen Länder stehen dann schnell als diejenigen da, die eben ja dieses Konzept erfunden haben, die Abwertung anderer Kulturen zur Legitimierung eigener Expansionen. Ja. Und insofern ist natürlich auch Europa wie Dänemark mit einer gewissen Skepsis verbunden, wenn man in Grönland an Europa denkt.
Wenn man sich anschaut, was passiert ist, auch in der aktuell gibt es ja Diskussionen und Auseinandersetzungen zumindest, auch mit Dänemark über das, was in der Vergangenheit passiert ist. Kinder, die ihren Eltern weggenommen wurden. Junge Frauen, denen ohne Einwilligung die Spirale eingesetzt wurde, damit sie nicht schwanger wurden. Also wir reden über massivste tatsächlich Eingriffe in das Leben der Menschen dort. Wie läuft die Auseinandersetzung darüber? Ist sie inzwischen offener geworden, klarer geworden?
Ja, wir sehen seit etwa 5 Jahren tatsächlich einen Prozess dahingehend, dass Dänemark allmählich beginnt, sich ernsthaft mit seiner kolonialen Vergangenheit in Grönland und anderswo auseinanderzusetzen. Und im Fall Grönlands ist diese Vergangenheit noch gar nicht so lange her. Das hat auf der einen Seite etwas damit zu tun, dass diese dänische Grunderzählung von wegen, sie seien eine besonders humane Kolonialmacht gewesen oder gar nicht so richtig eine Kolonialmacht und alles, was sie in Grönland sich vornahmen, war im besten Sinne und zum Wohle der Grönländer gedacht. Dieses Narrativ hat Risse bekommen. nicht zuletzt seitdem Donald Trump 2019 zum ersten Mal Gebietsansprüche an Grönland formuliert hat, weil er damals tatsächlich das Ganze so dargestellt hat, als dass eine Zahlung an Grönland, die Dänemark ja jährlich tätigt, nicht etwa irgendwie Altruismus oder Wohltätigkeit ist oder als solches zu verstehen ist, sondern das, was andere Nationen auch bereit wären, für eine militärische und geopolitische Präsenz in Grönland zu bezahlen. Und das gepaart mit dem Wunsch der Grönländer nach staatlicher Unabhängigkeit hat in Dänemark die Erkenntnis ausgelöst, dass man die Union mit Grönland verändern muss, den Grönländern mehr Mitsprache einräumen muss und vor allem eben auch ernsthaft diese Vergangenheit aufarbeiten muss und den Stimmen aus Grönland mehr Gehör schenkt. Und das ist ein Prozess, der jetzt in Gang ist, aber noch längst nicht beendet. Mhm. Und er gleicht ähnlichen Prozessen in anderen europäischen Ländern, die sich alle sehr schwer tun, ihre koloniale Vergangenheit zu konfrontieren.
Das sagt der Kulturwissenschaftler Ebbe Volkwarzen. Er lehrt an der Universität von Grönland Kulturgeschichte.
Kultur.
Wir kommen jetzt zu etwas ganz Besonderem. Das Victoria and Albert East Storehouse ist in seiner Größe weltweit einzigartig. Es ist größer als 30 Basketballfelder. Angesiedelt ist es im Queen Elizabeth Olympic Park in London. Und dieses Storehouse ist etwas ganz Besonderes. Es beherbergt nämlich die Sammlungen des Victoria and Albert Museum. 250.000 Objekte unterschiedlichster Art, 350.000 Bücher aus der Bibliothek. Und das Ganze kann man sich anschauen, anders als in anderen Museen. Dazu muss man kein Forscher sein. Man kann sich die Exponate zur persönlichen Ansicht bestellen. Und Gabi Biesinger hat das einmal für uns gemacht.
Man könnte meinen, man streift durch ein Hochregallager wie in der IKEA-Markthalle, wo man seine Bausätze abholt. Verschiedene Stühle in langen Reihen, Tische, Kommoden übereinander gestapelt in den Regalreihen aus Metall. Dazwischen dann aber auch antike Vasen, Ölgemälde, Renaissance-Roben. Also nicht IKEA, sondern Victoria and Albert East Storehouse. Ein enormer Kunstfundus, der einzigartig präsentiert wird, schildert Kuratorin Georgia Heseldine.
We're really a world first that a museum has opened up a collection so fully to the public.
Kein Museum weltweit hat bisher seine Sammlungen so einsehbar gemacht. Besucherinnen und Besucher können quasi durchs gesamte Archiv streifen. Und weil die Sammlung nach Größe der Objekte und Materialien sortiert ist, stößt man auf ungewöhnliche Nachbarn.
Size and type of material. So you have unexpected neighbors as you walk around.
Etwa Ritterhelm neben Jugendstil Schirmständer. Oder wenn man sich eher für Mode interessiert, riesige Schubladen, die man aufziehen kann. In einer ein Dior-Kleid, daneben Seide aus dem 17. Jahrhundert.
Huge drawers. You see a Dior-Gown, you pull another one out and you have some 17th century silk.
Als ganz besonderen Service bietet das V&A Storehouse an, dass man sich Objekte zur Ansicht bestellen kann. Wer sich als angehender Modedesigner etwa für die Machart von Elton Johns Bühnenoutfits interessiert, kann einen Termin machen und sich bis zu 5 Kleidungsstücke ganz genau angucken.
It doesn't really matter what it looks like on the outside. What you want to do is look inside.
Man will die ja nicht nur von außen sehen, sondern den Saum und die Nähte auch von innen unter die Lupe nehmen. Das geht in anderen Museen nicht, dass man gucken kann, wie haben sie zum Beispiel handwerklich dieses Volumen hinbekommen. Für Wissenschaftler und Menschen mit berechtigtem Forschungsinteresse ist es in vielen Museen möglich, bestimmte Objekte genauer zu betrachten. Dass das jetzt ohne spezielles Anliegen jeder kann, empfindet Georgia Heseldine als Demokratisierung einer nationalen Sammlung, die allen gehört.
This is a national collection. We should all be able to come to and use as a resource.
Und willkommen wäre auch ein nicht zu umfangreicher Elton John Fanclub, der einfach mal etwas Zeit mit Brillen, Schuhen und Klamotten seines Idols verbringen möchte. Kate Parsons, Direktorin der Sammlung, demonstriert den Unboxing-Moment. wenn der Kleidersack geöffnet wird und die prächtige weiß-rote Fantasie-Uniformjacke mit Orden und Goldbesatz von der Welttournee 1981-82 zum Vorschein kommt.
A sort of an unboxing moment, that moment of seeing something really close. It's a personal interaction between the visitor and the object for the first time.
Ein sehr persönlicher Moment, das ganz nah zu sehen. 160 Termine für die persönliche Betrachtung von Objekten bietet das V&A Storehouse ab jetzt jede Woche an. Die müssen online im Voraus gebucht werden und die Resonanz sei schon enorm, schildert Kuratorin Georgia Hazeldine. Dabei gehe es auch um ganz praktische Lebensentscheidungen. Eine Braut, die sich nicht entscheiden kann, was sie zur Hochzeit tragen soll. Sie guckt sich 5 Kleider an, total unterschiedlicher Stil, komplett unterschiedliche Epochen. Und wir sind alle ganz gespannt, wofür sie sich entscheidet.
Eine Reportage war das von Gabi Biesinger aus London.
Der Stichtag.
Und wir bleiben in England. Heute vor 90 Jahren wurde in Manchester Norman Foster geboren. Er hat sich mit internationalen Großprojekten seinen Ruf als einer der führenden Architekten seiner Zeit erarbeitet. Der Stichtag von Martin Busch.
Norman Foster hat Generationen von Architekten inspiriert. Aber wohl nirgends wird der Dialog zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, für den der Brite steht, deutlicher als am Reichstag in Berlin. Foster hat das historische Gebäude so umgebaut, dass es ins Heute passt.
Der Reichstag hat mehr Facetten als die meisten anderen Gebäude. Er konfrontiert einen mit der Geschichte der Vergangenheit. Es geht um die unglaubliche Symbolik und er wird mit erneuerbaren Energien versorgt.
Der Umbau beginnt 1995, direkt im Anschluss an die spektakuläre Reichstagsverhüllung. Die begehbare Kuppel besteht aus 3000 Quadratmetern Glas und lässt das Tageslicht tief in das Gebäude. Wenn man im vielseitigen Portfolio eine Spezialität des Star-Architekten benennen müsste, es wären wohl die Dächer. Aber er hat auch Möbel designt, Geschirr und Badewannen. Dabei kann man nicht sagen, dass der berufliche Weg vorgezeichnet gewesen wäre. Norman Foster wird 1935 in einer Arbeiterfamilie aus Manchester geboren. Als Kind ist er ein Eigenbrötler.
I was in all kinds of ways an outsider.
Stattdessen beobachtet er gerne. Vor allem faszinieren ihn Dinge, die sich schnell bewegen.
Locomotive. I would stand for hours waiting for a locomotive.
Bewegung, Geschwindigkeit begleiten ihn sein Leben lang. Er fährt bis ins hohe Alter Ski, er fährt Rennrad und Autos, er gilt als autonah. Sein Studium in Architektur und Stadtplanung hingegen kreist überwiegend um Dinge, die sich nicht bewegen.
I'd always been interested in buildings.
Gebäude, Bauwerke haben mich schon früh interessiert. Es ist sogar eine alte Kladde im Archiv unserer Stiftung aufgetaucht, als ich als 13-Jähriger Ideen zu Hüllen, zu Fassaden von Gebäuden entworfen hatte. Gebäude waren immer meine Obsession seit meiner Kindheit.
In den Jahrzehnten seitdem entwickelt der Brite Prestige- und symbolträchtige Bauwerke auf der ganzen Welt. Der Hauptsitz von Apple im Silicon Valley stammt von ihm, der Wolkenkratzer The Gherkin in London und dem Flughafen von Peking hat er als neuem Terminal eine gigantische Konstruktion aus Glas und Stahl in Drachenform verpasst. Aktuell beschäftigen ihn Aufträge von 2 Weltfußballvereinen. Der FC Barcelona lässt ihn das legendäre Camp Nou-Stadion restaurieren und Manchester United will, dass Foster einen Nachfolger für das alte Old Trafford entwirft. Eine weitere Spur, die er hinterlassen wird am Ende seines globalen Schaffens, in dem Fall in der Stadt, aus der er stammt. Geboren wurde Lord Norman Foster, einer der führenden Architekten der Welt, am 1. Juni 1935. Heute vor 90 Jahren.
Und daran erinnerte Martin Busch. Und wir haben noch ganz kurz die Entwarnung für die A6 Mannheim-Heilbronn. Kein Falschfahrer mehr zwischen Firnheimer Kreuz und Kreuz Waldorf. Und mit dieser Entwarnung geht nun auch die ARD-Infonacht vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg so langsam zu Ende. Im Studio war Detlef Karg. Ich sage danke fürs Zuhören und wir blicken noch kurz auf die Uhr. Es ist in wenigen Sekunden 5:58.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen kommen Sie derzeit gut voran. Stadtverkehr Berlin-Mitte. Im Tunnel Alexanderplatz ist wegen eines Schlaglochs die rechte Spur Richtung Potsdamer Platz gesperrt. Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackeschem Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Plenterwald wegen des Berlin-Triathlons sind bis ca. 20 Uhr Neue Krugallee, Bulgarische Straße, Puschkin-Allee und die Köpenicker Landstraße stadteinwärts gesperrt. Zu der Fahrradsternfahrt heute werden Zehntausende Radfahrer erwartet. Auf 20 Routen geht es zum Großen Stern. In der Zeit von 12 bis 14.30 Uhr werden der Stadtring und die A-Bus abschnittsweise in beiden Richtungen gesperrt. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. In Hamburg sind bei einem Brand in einem Krankenhaus 3 Patienten ums Leben gekommen. Über 50 weitere wurden laut Feuerwehr verletzt, mehrere von ihnen schwer. Thomas Kuhlmann.
Ausgebrochen war das Feuer den Angaben zufolge in einem Zimmer in der Geriatrie im Erdgeschoss, wo vor allem alte Menschen versorgt werden. Als die Feuerwehr kam, standen die Flammen schon im ersten Stock. Feuerwehrleute berichten von dichtem Rauch und Hilferufen. Mehrere ältere Patienten konnten durch Fenster gerettet werden. Einige wurden später von Suchtrupps mit Atemschutzmasken nach draußen gebracht.
Die Brandursache ist noch unklar. In Berlin und Teilen Brandenburgs müssen sich Autofahrer heute wegen einer Sternfahrt auf massive Behinderungen einstellen. Der Fahrradclub ADFC erwartet mehrere 10.000 Teilnehmer, die auf 20 Routen zum Großen Stern fahren. Neben vielen Straßen sind zeitweise auch die Autobahnen A100 und A115 gesperrt. Der ADFC fordert, dass Radfahren jeden Tag so sicher und komfortabel sein muss wie bei der Sternfahrt. Der jüngste Vorschlag der USA für eine Waffenruhe im Gazastreifen ist offenbar gescheitert. Laut dem US-Sondergesandten Witkoff hat die Hamas für ein Jahr Bedingungen gestellt. Demnach ist die Terrororganisation zwar bereit, im Rahmen der 60-tägigen Feuerpause 10 Lebende und weitere tote Geiseln zu übergeben, aber nicht so schnell wie in dem Vorschlag geplant. Außerdem fordert die Hamas, dass die israelische Armee mit Beginn der Waffenruhe mindestens teilweise aus dem Gazastreifen abzieht. Witkoff, wie auch Israel, lehnen die Bedingungen ab. In der westrussischen Region Bryansk ist offenbar durch eine Explosion eine Brücke eingestürzt. Dadurch entgleiste laut den Behörden ein Personenzug. 7 Menschen wurden getötet, etwa 70 weitere verletzt. Der Ort des Unglücks ist etwa 80 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Bürger in Polen entscheiden heute in einer Stichwahl, wer neuer Präsident wird. In den Umfragen sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, und dem rechtsnationalen Nawrocki aus. Es wird erwartet, dass der Ausgang auch Folgen für die weitere Rolle Polens in der EU und das Verhältnis zu Deutschland hat. Paris Saint-Germain ist zum ersten Mal